Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen, auch herzliche Grüße mitbringen von der Gemeinde in Bietigheim-Bissingen, wo wir sonst uns versammeln, auch hier an die Geschwister, ganz herzliche Grüße im Herrn. Ja, wir haben ja jetzt den letzten Abschnitt des Titusbriefes vor uns. Ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz zurückgreifen auf das, was wir gehört haben in den vergangenen Vorträgen. Wir hatten gesehen, dass dieser Brief des Apostels Paulus an seinen Mitarbeiter Titus, ein Brief ist, der hineingeschrieben wurde in eine Situation, die manche Schwierigkeiten unter den jungen, durch Evangelisation entstandenen Gemeinden auf der Insel Kreta angesprochen hat, dass dort die Gläubigen ein Stück noch ungefestigt waren, dass sie sich noch nicht so recht bewusst waren, was es bedeutet hat, einem heiligen Gott auch im Alltag zu dienen, durch gute Werke ein Zeugnis zu sein gegenüber der heidnischen Umgebung, sich auch durch den Lebenswandel eindeutig zu unterscheiden von den unbekehrten, ungläubigen Menschen. Die wurden auch ein Stück deutlich gekennzeichnet als zuchtlos, als bösartig durch ein Zitat eines Kreters selber, eines Heiden, der gesagt hatte, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Wir haben auch gesehen, dass ganz offensichtlich dieser zuchtlose und zügellose heidnische Charakter der Bevölkerung auch auf die Gläubigen einen gewissen Einfluss hatte. Es hat abgefärbt, beziehungsweise diese Jungbekehrten hatten manche negative Charakterzüge aus ihrem alten Leben einfach noch nicht abgelegt. Und dieser Brief ist ein Brief der väterlichen Unterweisung, der Erziehung Gottes. Davon hören wir heute ganz besonders, Stefan hat es schon gesagt, die Gnade Gottes erzieht uns, unterweist uns, nimmt uns in Zucht. Das ist eigentlich das Grundthema dieses Briefes. Es geht darum, dass Gläubige, die aus Gnade errettet worden sind, dass sie nunmehr auch einen Lebenswandel führen, der den Herrn verherrlicht und der auch die Ratschlüsse und Gedanken des Herrn mit uns wirklich auslebt. Und einer dieser Ratschlüsse ist, dass wir ein Licht sein sollen in der uns umgebenden finsteren Welt der Sünde und des Heidentums. Wir finden diesen Grundgedanken auch im Philipperbrief. Ich möchte das einmal mit uns lesen, was in Philipper 2 geschrieben steht. Ich denke, das ist auch mit so ein Grundtenor, der den Titusbrief auch kennzeichnen kann. Da heißt es ab Vers 14 in Philipper 2, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Also das ist eigentlich das, wie Gott uns möchte. Er möchte, dass wir heilig leben, abgesondert von unserer heidnischen Umgebung, sodass wir ein Licht sein können in der Finsternis. Wenn eine Lampe so getrimmt und so angemalt wird, dass sie möglichst dunkel ist inmitten einer völlig finsteren Umgebung, dann ist es nicht besonders sinnvoll. Aber wir neigen dazu, den Kontrast zwischen unserer heidnischen Umgebung und uns so gering wie möglich zu halten, damit wir nicht auffallen und nicht irgendwo vielleicht Gegenstand des Spotts oder der Verfolgung werden. Aber Gott möchte, dass unser Licht mit maximaler Leuchtkraft, mit ungebrochener Leuchtkraft leuchtet. Und das geschieht in erster Linie durch den Lebenswandel, nicht in erster Linie durch unsere Worte. Das ist auch ein Akzent des Titusbriefes. Er legt den Akzent auf Praxis, auf gute Werke. Das werden wir auch heute noch mal stärker hören. Dass das Geschwätz, Schwätzereien, religiöse Theoretisierereien, die werden da ganz deutlich verworfen in diesem Brief. Und es wird gesagt, wenn du wirklich aus Gnade gerettet bist, dann lebe ein Leben, das auch den Charakter Gottes widerspiegelt, das heilig ist und gerecht ist und das den Herrn ehrt. Das ist so der Hauptakzent dieses Briefes. Und wir haben letztes Mal am Freitag gehört, da einige direkte, konkrete, praktische Anweisungen für die Männer, die Frauen, die Knechte, die einfach auch im Alltagsleben Gott verherrlichen sollten. Und nun wollen wir Titus 2 ab Vers 11 bis zum Ende des Titusbriefes miteinander lesen. Ich lese es mal in Abschnitten, damit wir da nicht den Überblick verlieren. Ich lese mal Titus 2 ab Vers 11 noch einmal, was der Stefan schon mit uns gelesen hat. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Erst einmal soweit. Ja, also die Gnade Gottes erzieht uns. Die Gnade Gottes will verändernd auf unser Leben und unser Denken einwirken. Wir sollen nicht mehr so sein, wie wir früher waren. Ich möchte es auch noch einmal lesen, was wir gestern schon gelesen haben im ersten Petrusbrief. Auch das so eine Art ergänzende Stelle, die uns diese grundsätzlichen Gedanken Gottes über unser Leben zeigt. 1. Petrus 4, da wird auch der Kontrast zwischen dem alten und dem neuen Leben gezeigt. 1. Petrus 4, ab Vers 3. Und darum geht es der Gnade Gottes, wenn sie uns unterweist. Da heißt es, denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Also hier geht es auch um Gläubige, die früher Heiden waren, die früher auch gesoffen haben, die früher auch Böses getan haben. Und jetzt ärgern sich ihre heidnischen ehemaligen Mitsünder, dass sie nunmehr ganz anders leben. Denn das klagt die Leute an, das überführt die Leute und stellt sie ins Licht, wenn jemand in ihrer Lebensumgebung ist, der anders lebt, der nicht lügt, der nicht den Chef verlästert, der nicht die Dinge mitmacht, die alle machen. Denn dann muss man sich ja fragen, ja, dann stimmt womöglich was nicht bei mir. Und dann entscheiden sich die Leute, dann sagen wir lieber, bei dem stimmt was nicht als bei uns. Und dann fangen sie an zu lästern. Und diese Spannung müssen wir als Gläubige aushalten. Das ist der Wille Gottes, dass wir gegen den Strom unserer heidnischen Umgebung leben. Die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht. Wir sollen also heilig leben. Wir sollen dem Herrn verherrlichen mit unserem Leben. Das ist der Grundgedanke Gottes in seiner erzieherischen Arbeit an uns. Nun, was bedeutet es? Die Gnade Gottes ist erschienen. Ich denke, das verweist uns auf eine ganz bestimmte Person, die Gnade Gottes uns geoffenbart hat, nämlich den Herrn Jesus Christus. Die Gnade Gottes ist erschienen, als der Herr Jesus vom Himmel auf die Erde kam, als er die Botschaft, die Wahrheit Gottes verkündete und als er ganz besonders auch am Kreuz für uns starb. Das war sozusagen das erste Erscheinen des Messias, des Retters auf dieser Erde. Wir finden dann nachher im Kontrast das zweite, das kommende Erscheinen, nämlich das Erscheinen in Herrlichkeit zur Aufrichtung seines Reiches. Aber hier geht es zunächst mal um dieses erste Erscheinen der personifizierten Gnade Gottes, nämlich des Herrn Jesus. Und sein Werk, sein Erlösungswerk ist heilbringend für alle Menschen. Ich denke, das ist auch eine wichtige Sache. Wir finden das eben auch ausgedrückt im 1. Timotheusbrief, im 2. Kapitel. Das Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus ist gültig für alle Menschen. Es ist ein Angebot der Errettung, die jedem Menschen zugänglich ist. Dem Zuchthäusler und Schwerverbrecher genauso wie dem gerechten, dem scheinbar gerechten, gutbürgerlichen Menschen. Es ist dem Juden wie dem Heiden zugänglich. Es ist dem Götzendiener und Zauberer genauso zugänglich wie dem Namenschristen. Dieses Heil ist für alle vollbracht. Es wird allen angeboten. Was hier nicht steht, ist, dass dieses Heil, dass diese Gnade Gottes alle Menschen effektiv erretten würde. Das ist so eine Sache, die dann manche falsche Lehrer daraus machen und eine Allversöhnung vertreten. Aber hier geht es um das Angebot des Heils, um die Reichweite der vollbrachten Erlösung. Aber nicht darum, dass jeder automatisch ohne eine bewusste Entscheidung der Buße und des Glaubens schon errettet wäre. Das steht hier nicht und das ist auch nicht damit gemeint. Also diese heilbringende, heilsame Gnade Gottes, sie bewirkt bei denen, die gläubig geworden sind, die sie empfangen haben, dass sie in einen Erziehungsprozess hineinkommen. Hier steht bei nimmt uns in Zucht oder unterweist uns, steht ein Wort, aus dem auch das deutsche Fremdwort Pädagogik abgeleitet ist. Und das heißt ganz allgemein erziehen. Und zwar in jedem Aspekt, den Erziehen beinhaltet. Erziehen bedeutet ja auch bei unseren Kindern erstens, dass wir sie belehren und unterweisen. Es gibt keine Erziehung ohne Belehrung. Wir sollen die Kinder hineinführen in die Gedanken Gottes. Wir sollen begründen, warum sie bestimmte Dinge tun sollen. Und Einsicht gehört mit zu den grundlegendsten Mitteln der Erziehung. Aber wir alle wissen es aus unserer eigenen Kindheit oder weil wir Eltern sind, dass Einsicht und Belehrung alleine noch nicht die erforderlichen Wirkungen zeigt, sondern Erziehung beinhaltet auch Ermahnung und Ermunterung, Ansporn, Zuspruch. Wie oft müssen wir etwas, was wir grundsätzlich erläutert haben, mit unseren Kindern durchsprechen, sie konkret noch einmal ermahnen, es wirklich zu tun, sonst tun sie es nicht. Und dann beinhaltet Erziehung auch Zurechtweisung und Bestrafung. Auch das gehört mit zur Erziehung dazu nach Gottes Gedanken. Wenn also der Gehorsam und die Umsetzung des Gelehrten nicht erfolgt, dann muss auch eine Strafe, eine Konsequenz erfolgen. Also alle diese Dinge, Züchtigung, Zurechtweisung, Ermahnung und Belehrung, schwingen in diesem Wort Erziehung mit. Und es ist interessant, wir sind ja Kinder Gottes. Und Kinder brauchen Erziehung. Und das ist auch in den göttlichen, geistlichen Dingen so, dass Gott uns erziehen möchte, dass er uns, die wir aus Gnade Kinder Gottes geworden sind, dass er uns immer mehr hineinwachsen lassen will in die volle Verständnis und die volle Verwirklichung der Sohnschaft. Denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, aber der Sohn ist eingewiesen in die Gedanken Gottes. Er soll freiwillig, bewusst die Gedanken Gottes ausleben, aus Einsicht, aus Überzeugung. Das ist Sohnschaft, das ist Gottes Ziel mit uns, dass wir seine Gedanken, seine Ratschlüsse nicht als murrende, widerwillige, gedankenlose Knechte umsetzen, sondern als Söhne und Miterben, die wissen, warum sie das tun, was der Vater ihnen anweist. Und deswegen gebraucht Gott Erziehung bei allen seinen wahren Kindern. Das möchte ich einmal lesen, noch aus dem Hebräerbrief, diese bekannte Stelle, die uns zeigt, warum wir Züchtigung erleben, wenn wir echte Kinder Gottes geworden sind. Hebräer 12, Abvers 4. Das steht in direktem Zusammenhang mit dem, was wir hier im Titusbrief lesen. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Da steht genauso Erziehung, also dasselbe Wort eigentlich, das auch im Titusbrief sich findet. Es geht ganz umfassend um Unterweisung, Ermahnung und Züchtigung in den Wegen des Herrn. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Und dann heißt es noch Vers 10 und 11, denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien, er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber erscheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Also hier sehen wir Gottes Ziel mit der Erziehungsarbeit, mit der Züchtigung, in der wir stehen. Gott möchte, dass wir letztlich in seiner Heiligkeit teilhaftig werden, dass wir geheiligt werden und dass wir in das Ebenbild seines Sohnes hineingestaltet werden. Und deshalb macht sich unser Vater Mühe mit uns. Er unterweist uns aus dem Wort, und wenn wir dem Wort nicht gehorchen, dann ermahnt er uns durch seine Knechte. Und wenn wir der Ermahnung nicht gehorchen, dann muss er uns züchtigen. Manchmal auch sehr, sehr schmerzhaft, bis wir aufwachen und anfangen, wirklich zu gehorchen und wirklich Gottes Gedanken in unserem Leben umzusetzen. Das ist diese Erziehungsarbeit der Gnade. Und die hat eine negative Seite und eine positive Seite. Das ist ganz klar. Das ist auch bei uns so. Wir müssen, wenn wir Gottes Gedanken folgen wollen in unserem Leben, dann müssen wir bestimmte Dinge aus unserem Leben wegtun. Wir müssen aufräumen in unserem Leben. Dort, wo Sünde ist, wo Weltförmigkeit ist, wo Dinge sind, die den Herrn betrüben, das müssen wir verleugnen, in den Tod geben, ablegen, wie ein schmutziges altes Kleid, das nicht mehr zu uns passt. So finden wir es auch hier. Wir sollen die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Gottlosigkeit, damit ist eigentlich gemeint, eine Haltung, die keine Gottesfurcht zeigt. Eine Haltung, wie wir sie von Natur aus alle haben. Denn jeder natürliche, sündige Mensch ist ein Rebell. Er sagt, was die Praxis betrifft, Gott gibt es nicht. Es gibt niemanden, der mir Vorschriften macht. Ich bin mein eigener Herr, ich bin mein eigenes Gesetz. Ich mache das, was mir passt, fertig aus. Das ist Gottlosigkeit oder eine Haltung, die die Gottesfurcht verleugnet. Dagegen, wenn ich weiß, dass es einen lebendigen, heiligen Gott gibt, der mich sieht, von meinen Gedanken angefangen bis zu meinen verborgenen Taten, dann werde ich anders leben. Dann kann ich nicht einfach sündigen und meinen Eigenwillen ausführen, egal was Gottes Gebote sagen. Und deswegen ist der Kern der Sünde eigentlich auch ein Stück weit diese Gottlosigkeit. Das heißt, dass ich so tue, als gäbe es keinen Gott, der mich geschaffen hat und der Gebote für mich gegeben hat, die ich halten soll, damit ich nicht letztlich auch ins Verderben gerate, in das Gericht komme. Und diese Verleugnung des lebendigen Gottes und seines Gerichts bewirkt eben Zügellosigkeit, ein Leben in der Sünde, in der Rebellion. Das alles umschließt dieses Wort Gottlosigkeit. Und das sollen wir verleugnen. Wir sollen alle die Dinge in unserem Leben, die damit im Zusammenhang stehen, die letztlich von dem Grundsatz ausgehen, es gibt keinen Gott, der mich sieht und der mich einmal richten wird. Das sollen wir wegtun. Und da ist eigentlich das ganze Spektrum der heidnischen Sünden mit eingeschlossen, die wir in unserem alten Leben begangen haben und die Sünder um uns herum immer noch begehen. Und dann die weltlichen Begierden, die Begierden, die in der Welt sind, die Menschen, die ungläubigen Menschen haben. Letztlich ist die eine unersättliche Begier des Menschen die Selbstverwirklichung. Ich will mich entfalten. Ich will selber der König sein. Ich bin mein eigener Gott und mein eigener Herr. Das ist letztlich das Bestreben des sündigen Geschöpfes. Und das ist die Katastrophe, dass er denn seinen Herrn und Gott und Schöpfer verleugnet und sich selber zum Herrn und Gott aufschwingt. Und das zieht eben Begierden nach sich. Der sündige Mensch muss unbedingt bestimmte Dinge haben. Er muss Lustgewinn für sich haben. Sei es, dass er sie durch Drogen gewinnt, sei es durch Karriere und Erfolgserlebnisse, dass er darum buhlt, die Anerkennung und Zuwendung gewisser Menschen zu haben, dass er Geld will, um sich alle Wünsche erfüllen zu können. Diese Begierden treiben die sündigen Menschen an und sie treiben sie auch dazu, Gottes Gebote zu brechen, andere Menschen zu verletzen, böse zu ihnen zu sein. Und dieses alles sollen wir verleugnen. Das heißt, wir sollen dazu sagen, ich kenne dich nicht mehr. Ja, wenn wir jemanden verleugnen, dann sagen wir, mit dem habe ich nichts zu tun, den kenne ich nicht. So hat es ja der Petrus mit dem Herrn Jesus gemacht. Ja, das war Verleugnung. Aber wir sollen zu unserem alten Leben, zu unseren alten Sünden, zu dieser rebellischen Haltung sagen, ich kenne dich nicht mehr, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Das ist aus und vorbei. Das ist also die negative Seite. Das sollen wir ablegen. Und dann eine positive Seite, was das bedeutet, der Erziehung der Gnade Gottes zu folgen. Wir sollen besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Dazu vielleicht auch noch einige Anmerkungen. Besonnen. Wir haben schon gesehen, das ist ein Schlüsselwort, der in dem Titusbrief und überhaupt in den Pastoralbriefen Besonnenheit heißt bewusster geistlicher Verstand, Zucht und Selbstbeherrschung, eine Haltung der nüchternen Überprüfung aller unserer Gedanken und Taten. Und wir haben schon gesehen, im Grund bedeutet Besonnenheit in der Bibel, dass ich immer wieder das Gesamtbild der Heiligen Schrift vor mir habe, den geoffenbarten Willen Gottes, und dass ich immer wieder überlege, ist das, was ich denke, rede und tue, jetzt in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, mit der Heiligen Schrift oder nicht? Handle ich im Willen Gottes oder handle ich in meinem Eigenwillen? Handle ich im Geist oder im Fleisch? Das soll sozusagen ein Kontrollfilter sein, der von unserem Verstand her ständig eingeschaltet ist, um unsere Gedanken und Worte und Taten zu kontrollieren und einfach nach dem Wort Gottes auszurichten. Also ein besonnener Mensch ist jemand, der bewusst nach der Bibel und dem Willen Gottes lebt und sich nicht treiben lässt durch irgendwelche fleischlichen Emotionen und Gefühle, durch Begierden, durch äußere Umstände, durch die Manipulation anderer Menschen, die unbedingt wollen, dass wir etwas Bestimmtes tun, sondern dass wir immer fragen, nee, was ist der Wille Gottes? Moment. Wir haben auch gesehen, Besonnenheit bedeutet, dass wir im Lichte Gottes uns fragen, was kommt denn raus bei dem, was ich tue? So viele Christen auch prüfen gar nicht genau, ja, was wird denn eigentlich das Endergebnis sein, wenn ich einen bestimmten Weg einschlage, nach der Bibel gesehen. Auch das gehört zur Besonnenheit dazu. Und diese Eigenschaft brauchen wir ganz dringend, gerade in der Endzeit, wo der Teufel versucht, uns in verschiedener Weise irre zu führen, auf einen falschen Weg zu leiten. Wenn wir besonnen sind, unter der Leitung des Geistes Gottes und der Bibel unsere Wege immer wieder überprüfen, dann lassen wir uns nicht auf die Fallstricke des Teufels ein. Wir sollen aber auch gerecht leben. Gerecht heißt einfach entsprechend den Geboten und Anweisungen Gottes. Praktische Gerechtigkeit bedeutet, ich bin gerufen, die Gebote Gottes schlicht und einfach zu tun und sie nicht etwa zu umgehen und zu verleugnen in meinem Leben als Christ. Und es ist wichtig, dass wir das sehen. Wir werden nicht dadurch gerecht, dass wir die Gebote Gottes tun. Das wäre Gesetzlichkeit. Ja? Das wäre der Weg des mosaischen Gesetzes und der ist nicht richtig und der ist auch nicht gangbar. Aber wenn wir aus Gnade durch den Glauben gerecht gesprochen sind, dann sind wir berufen, den Willen Gottes zu tun und gerecht zu leben, weil wir begnadigt sind. Ja? Das ist die biblische Position. Und das wird oft etwas unterbelichtet. Man denkt, die Gnade gibt uns die Freiheit, alles zu tun und zu lassen, was uns passt. Auch Sünden, auch Dinge aus unserem alten Leben mitzuschleppen. Aber dazu gibt uns die Gnade nicht die Freiheit. Die Gnade Gottes möchte uns dahin führen, dass wir ganz bewusst dieses alte Leben hinter uns lassen und dass wir ein Leben führen, das durch die Gebote unseres Gottes bestimmt wird. Und da geht es auch um eine innere Haltung. Und die ist ausgedrückt in diesem dritten Begriff Gottesfurcht. Der ist auch zentral wichtig in den Pastoralbriefen. Wörtlich lautet es die rechte Gottesverehrung haben. Oder Gottesfurcht, Furcht vor Gott haben. Und dieser Begriff, manchmal etwas irreführend als Gottseligkeit übersetzt, der bedeutet, dass wir uns in all unserem Handeln bewusst sind, wir leben vor dem heiligen Gott, der uns sieht und vor dem wir auch immer Rechenschaft ablegen. Das soll unsere Grundhaltung sein. Wenn wir das wirklich uns bewusst machen, dann werden wir eine ganze Menge Dinge nicht mehr tun, die wir vielleicht heute noch tun. Und wir werden umgekehrt eine ganze Menge Dinge tun, weil wir wissen, das bringt gute Frucht und Lohn, die wir vielleicht jetzt unterlassen. Und deswegen ist Gottesfurcht diese ganz eine wichtige Grundhaltung in unserem Leben, die wir brauchen, gerade in der Endzeit brauchen, wo die Menschen um uns herum immer bewusster gottlos sind, da sollten wir immer bewusster gottesfürchtig werden. In der Gegenwart unseres heiligen Gottes zu wandeln. Und daraus ergeben sich dann eine ganze Menge Dinge, die wir ganz bewusst meiden, weil wir Gott fürchten. Wir gehen auch nicht ganz knapp bis ran an die Bereiche der Sünde und der Versuchung, sondern wir werden sehen, dass wir möglichst viel Distanz dazu halten, wenn wir Gott wirklich fürchten. Und dann muss man uns viele Dinge gar nicht mehr sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Dann wissen wir das von selber, wenn wir in dieser Herzenshaltung leben. Und das dürfen wir den Herrn auch bitten, dass der Herr uns Gottesfurcht schenkt, unser Herz wirklich zu dieser Gottesfurcht erweckt. Und dann sollen wir auch in dieser Gottesfurcht leben und wandeln. Ja, Das ist interessant, es steht hier in der jetzigen Weltzeit. Auch das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir uns immer bewusst sind. Wir leben in einer begrenzten Weltzeit, die ihrem Ende zugeht. Das ist die Zeit der Gnade. Das ist auch die Zeit der Heiden, die Zeit, wo der Mensch die Herrschaft hat scheinbar in der Welt. Der gottlose Mensch, bis hin zu dem Antichristen, dem Menschen der Sünde. Aber diese Zeit ist nach Gottes Plan begrenzt und sie geht rasch ihrem Ende zu. Wir leben noch in der jetzigen Weltzeit. Wir leben noch in einer Zeit, wo die Königsherrschaft Gottes, das Gericht Gottes nicht offenbar ist, sondern verborgen ist. Es ist in der Bibel geoffenbart, es ist vorhergesagt, aber die Menschen merken nichts davon. Wenn jeder, der sündigen würde, auf der Stelle tot umfallen würde, dann würden die Leute sich Gedanken machen und würden nicht mehr so schnell sündigen. Aber Gott handelt so nicht im Moment. Ja? Er übt das Gericht nicht sofort aus, sondern er kündigt es an für die Zukunft. Und der, der gottesfürchtig ist, lebt in dem Bewusstsein, es gibt eine Weltzeit, die kommen wird. Da wird die Sünde gerichtet und da wird Christus selbst kommen, um sein Friedensreich aufzurichten. Das heißt auf der einen Seite die kommende Weltzeit, die Zeit des Gerichts, die Zeit, wo alle Gottlosigkeit ernstlich und blutig gerichtet wird, wo die gottlosen Sünder rufen werden, ihr Berge bedeckt uns, ihr Hügel fallt über uns, denn der Zorn des Lammes ist offenbar geworden. Das steht uns bevor und zwar nicht mehr sehr weit weg von uns. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Zeit der Gnade und des Friedens, wo der Messias nach diesem Gericht, der Herr Jesus, eine tausendjährige Friedensherrschaft auf der Erde aufrichten wird, wo diese Welt das erste Mal seit Jahrtausenden wieder aus dem Fluch der Sünde ein Stück sozusagen befreit wird, zeichenhaft befreit wird, wo Friede und Gerechtigkeit auf der Erde herrschen, wo die Erlösten auch einen Lohn empfangen für ihre Treue in der jetzigen Weltzeit. Also wir können in der jetzigen Weltzeit nur richtig leben, wenn wir die kommende Weltzeit in der rechten Weise im Bewusstsein haben. Das ist hier auch ausgedrückt. Und was ist diese kommende Weltzeit? Sie bringt unter anderem für uns das Preisgericht und das Offenbarwerden vor dem Richterstuhl des Christus. Das ist eine der ersten Dinge, die diese kommende Weltzeit nach der Entrückung der Gemeinde kennzeichnen wird. Und das sollte uns auch nachdenklich machen. Wir werden einmal mit all unseren Gedanken und Worten und Taten vor dem herrlichen Herrn, dem heiligen Herrn, Rechenschaft abgeben müssen. Und der Christ ist weise und gottesfürchtig, der jetzt schon so lebt, dass er sich dann nicht schämen muss und nicht traurig sein muss. Versteht ihr? Das ist eigentlich der Gedanke, den auch Paulus immer wieder zeigt. Wir müssen alle mal offenbar werden vor dem Richterstuhl des Christus. Das war Paulus zutiefst klar. Und er hat gesagt, ich will so leben und dienen, dass ich dann das Lob meines Herrn haben darf, wenn ich einmal offenbar werde. Und das ist weises, gottesfürchtiges Christenleben, wenn wir uns ausrichten darauf, dass wir in der jetzigen Weltzeit besonnen leben, so leben, dass wir wissen, ich will einmal nicht beschämt werden, wenn ich Rechenschaft abgeben werde vor meinem Herrn über mein Leben in der kommenden Weltzeit. Wie gesagt, es ist dann auch die Zeit, wo der Lohn kommen wird. Das heißt, wo die, die treu dem Herrn gedient haben, entsprechend ihrer Treue auch Anteil haben werden an dem künftigen Reich des Christus, dass sie mit in dieser Königsherrschaft als Beauftragte des Christus bestimmte Verantwortung übernehmen, und zwar je höher und ehrenvoller, desto treuer sie hier in diesem Leben waren. Das ist ein Stück der Ansporn, den Gottes Wort uns gibt. Das war ein Ansporn, der dem Apostel Paulus auch sehr, sehr gegenwärtig war. Wir finden das immer wieder. Uns ist es leider, fürchte ich, kaum ein Ansporn. Und das ist schade. Sollten wir mal drüber nachdenken. Also, der Christ, der Gläubige, lebt in der Hoffnung auf die kommende Weltzeit, auf das Kommende. Und das wird auch jetzt dann im nächsten Vers, in Vers 13, deutlicher ausgedrückt. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Zukunftserwartung. Die Zukunftserwartung der normalen Menschen ist im Prinzip gleich null. Er hofft, dass wenn er einmal gestorben ist, dass er dann möglichst nichts mehr weiter erleben muss. Nach mir die Sintflut. Das ist die Moral des modernen Menschen. Und das ist klar, so leben sie auch. Sie leben so, als gäbe es kein kommendes Gericht, keine Folgen ihres Lebens. Und das ist Torheit. Das ist schreckliche Dummheit. Es wird ein Gericht geben. Es wird Folgen geben. Es wird eine Stunde der Rechenschaft geben für jeden Menschen. Und wehe dem, der die Vergebung durch den Herrn Jesus Christus dann nicht angenommen hat. Das ist die Zukunftserwartung der Gottlosen, die sie verleugnen, die sie nicht wahrhaben wollen. Aber die Gläubigen haben eine herrliche, eine glückselige Zukunftserwartung. Sie dürfen sich freuen auf das, was in der Zukunft liegt. Und ich denke, hier ist die Wiederkunft des Herrn eigentlich in beiden Aspekten, in beiden Phasen, die die Bibel kennt, vorhergezeichnet. Also diese Wiederkunft, die eigentlich zwei verschiedene Seiten hat, ist da zusammengesehen in eins in dieser Bibelstelle, denke ich mal, nämlich die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Hier ist die Rede von einer und derselben Person. Der Herr Jesus Christus ist der große Gott und unser Retter. Er ist der Herr, der wiederkommt. Es wird nie in der Bibel von dem Vater gesagt, dass er wiederkommen würde oder dass er erscheinen würde auf der Erde. Sondern das ist der Herr Jesus Christus, der auf der Erde erscheint. Er ist unser Herr und Gott. Und das ist eine der Stellen, die eben von der griechischen Grammatik her deutlich diese Gottheit auch auf den Herrn Jesus Christus beziehen und die beweisen und zeigen, dass der Herr Jesus Christus wahrer Mensch ist und zugleich Gott von Ewigkeit. Das ist auch eine wichtige Sache. Es gibt heute viele Kreise, die sich christlich nennen und sie verleugnen die Gottheit Jesu Christi. Aber der Herr Jesus Christus ist laut 1. Timotheus 3, 16 Gott geoffenbart im Fleisch. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben. 1. Johannesbrief. Ja, er ist Gott von Ewigkeit. Und diese Tatsache ist zentral für das biblische Evangelium. Also ein Mensch, der sagt, ich glaube nicht, dass Jesus Christus Gott ist, der ist nicht erlöst, der hat kein Heil und er ist ein schlimmer Irrlehrer. Ja? Also es geht nicht nur um Worte, sondern es geht um das Wesen. Wenn der Herr Jesus Christus nicht Gott von Ewigkeit wäre, sündlos in seinem Wesen von Gott gezeugt, dann wäre er auch nicht das makellose Lamm, das unsere Sünden wirklich wegnehmen könnte. Ja, hier geht es also um Zentrales. Also, er wird kommen. Das ist das Bekenntnis und der Glaube aller Heiligen gewesen, vom ersten Jahrhundert bis heute. Der Herr kommt, er kommt bald, er kommt unversehens. Und zwar bald nach der Zeitrechnung Gottes, nicht bald nach unserer Zeitrechnung. Das dürfen wir nicht verwechseln. Der Herr kommt, er kann jederzeit kommen, um die Gemeinde zu entrücken. Das ist eine Sache in Gottes Heilsfahrplan, die im Grund jederzeit passieren kann. Die konnte schon zur Zeit des Apostels Paulus passieren. Und Paulus hatte auch diese Hoffnung und Erwartung der Wiederkunft Christi. Und wir sollten sie umso mehr haben. Und dennoch wissen wir, 1000 Jahre sind bei dem Herrn wie ein Tag. Und wir wissen aus 1. Petrus 3 auch, warum die Wiederkunft Jesu Christi noch nicht geschehen ist. Ich lese das mal ganz kurz mit uns, was in 2. Petrus 3 da uns geoffenbart ist, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Da heißt es ja in Vers 9, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Es gibt also nur einen Grund, warum der Herr noch nicht wiedergekommen ist. Und das ist, dass an dieser Vollzahl der Heiden noch welche fehlen. Anders ausgedrückt, dass die Gnade Gottes immer noch ruft und immer noch die Menschen einlädt, sich zu bekehren und zu glauben und dieses Heil anzunehmen. Das ist der einzige Grund, warum Gott noch nicht sein Gericht gesandt hat, warum Gott die Gemeinde noch nicht von der Erde genommen hat, weil es noch etliche gibt, die wir rufen sollen, die wir einsammeln sollen als Menschenfischer. Und ich denke, das ist auch eine Ermutigung, auch in dieser letzten Zeit, wo es immer schwieriger wird, Menschen für den Herrn zu gewinnen, sollten wir nicht nachlassen in diesem Auftrag, den wir haben. Ja, aber dann wird der Herr kommen. Für uns ist es eine Stunde der Glückseligkeit. Wenn die Gemeinde zum Herrn entrückt wird, dann werden wir verwandelt werden. Und das ist etwas, was wir hoffentlich ersehnen. Je mehr wir auch merken, was unser Leib der Sünde mit seinen fleischlichen Begierden für eine Quelle von Verunreinigung und Befleckung noch ist in unserem Leben, wo unser Herr auch betrübt wird durch unsere Fleischessünden, desto mehr haben wir Grund, uns zu freuen, wenn wir endlich diesen Leib der Sünde loshaben und einen Herrlichkeitsleib haben werden, der keine Sünde, keinen Tod, keine Krankheit mehr kennt, sondern gleichgestaltet ist zum Leib des Christus. Das ist unsere Freude, dass wir dann den Herrn sehen werden, wie er wirklich ist, dass wir mit ihm vereint sein werden als solche, die vollkommen gemacht und vollendet sind. Endlich. Nicht hier schon vollkommen, aber dann vollkommen. Das ist unsere Freude und unsere Hoffnung, dass wir dann eine ungetrübte und herrliche und ewig dauernde Gemeinschaft mit unserem Herrn und Erlöser und Bräutigam haben dürfen. Und dann geht da hinein eben auch diese zweite Seite, dass nach der Entrückung der Gemeinde, nach dem Preisrichterstuhl, dem Hochzeitsmahl des Lammes, dann auch das Offenbarwerden der Heiligen mit dem wiederkommenden Herrn in Macht und Herrlichkeit stattfinden wird. Und das wird in gewisser Weise die Vollendung unserer Erlösung sein, dass nämlich die verherrlichte Brautgemeinde vor den Augen der Gottlosen und Sünder in ihrer ganzen Heiligkeit und Herrlichkeit dastehen wird und dass die Herrlichkeit der Söhne Gottes in Christus offenbar wird. Und das ist dieses zweite Kommen Christi zum Gericht, wenn er in Macht und Herrlichkeit kommt, um das Volk Israel zu erretten, die Heidenvölker zu richten und sein Reich aufzurichten auf der Erde. Da werden wir mit ihm sein, alle Heiligen mit ihm, sein Lohn mit ihm. Und wir werden teilhaben an der Aufrichtung dieses Reiches. Und das ist eben auch die Hoffnung der Gemeinde. Also wir haben sozusagen eine zweiteilige oder unter zwei Aspekten geschehene Hoffnung auf den kommenden Herrn, die Wiederkunft zur Entrückung und die Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit mit unserem Herrn. Und diese Hoffnung, die ist ein Ansporn für unsere Heiligung. Das finden wir im 1. Johannesbrief so klar und deutlich ausgedrückt. 1. Johannes 3, Vers 2 und 3. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie er rein ist. Das sollte die Folge sein, auch von dieser Erwartung des wiederkommenden Herrn, dass wir uns heiligen und reinigen für ihn. Und dann geht es weiter. Und das ist wiederum ein wichtiges Argument für unsere Heiligung, für unser Leben in Absonderung von der Welt. Das Erlösungswerk unseres Herrn. Des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Ein ganz wichtiger Ansporn für unsere Heiligung, dass wir erlöst sind durch das Opfer des Herrn. Wir finden das im 1. Petrusbrief. Auch das möchte ich mit uns lesen. 1. Petrus 1, ab Vers 14 auszugsweise. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dienten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Und dann heißt es, Vers 18, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Also wenn ich weiß, um was für einen kostbaren Preis ich erlöst worden bin, dann ist es mir auch ein Ansporn, meinen Herrn und Erlöser nicht zu betrüben durch unheiligen, sündigen Wandel. Dann ist es mir ein Ansporn, zu sehen, dass der Herr wirklich mich auch ganz für sich haben kann. Wir sind berufen, nicht mehr für uns selbst zu leben, sondern für den, der für uns gestorben ist, der sich für uns hingegeben hat. Und das bedeutet, dass wir dann wirklich auch so leben, nicht mehr gesetzlos leben, nicht mehr so leben, dass wir zuchtlos unseren eigenen Begierden folgen, sondern heilig und gerecht, so wie der Herr will. Gesetzlosigkeit ist ein Grundkennzeichen der Endzeit. Es ist ein Grundkennzeichen der satanischen Durchseuchung der Menschheit, dass sie gesetzlos wird. Letztlich, der Satanismus hat das Prinzip, tu, was du willst. Du bist dein eigener Gott, du kannst deine eigenen Maßstäbe setzen. Tu einfach das, was dir Spaß macht, was dir gefällt. Das ist letztlich das Prinzip des Satans und das ist das Prinzip der Gesetzlosigkeit. Ja? Gesetzmäßigkeit bedeutet, Gott hat Ordnungen gegeben. Gott hat Gebote gegeben. Gott hat Linien gezogen, die der Mensch nicht überschreiten darf. Sonst muss es ist zu seinem eigenen Verderben und zum Verderben anderer. Und heute leben wir in einer Zeit, wo diese ganzen Ordnungen und Linien und Gebote systematisch aufgelöst werden. Wir finden es in den verschiedensten Punkten, dass Dinge plötzlich als Norm gelten, die genau gegen die Gebote Gottes sind. Widergöttliche Dinge werden als Vorbild hingestellt und die göttlichen Ordnungen werden mit Füßen getreten. Und diesem Irrgeist aus dem Abgrund müssen wir Gläubige widerstehen. Wenn wir gesetzlos leben, dann hat es schreckliche und bösartige Folgen für unser Glaubensleben. Wir sollen uns umso klarer und enger an die Gebote und Ordnungen Gottes halten, je mehr die Welt davon abdriftet. Unser Herr hat uns mit seinem Leiden, mit seinem Sterben, mit seinem kostbaren Blut von der Gesetzlosigkeit losgekauft. Wie können wir uns dann selber wieder unter die Gesetzlosigkeit verkaufen? Das wäre schrecklich. Das geht nicht. Ja, wir sollen ein besonderes Eigentumsvolk Gottes sein. Ein Volk, das den Herrn verherrlicht mit seinem ganzen Leben, seiner ganzen Existenz. Das sollte schon das Volk Israel tun. Es hatte deswegen äußere Heiligungsvorschriften. Aber die Bibel gibt dem Volk Gottes im Neuen Testament geistliche Gebote, die es auch absondern von der umgebenden heidnischen, gesetzlosen Umgebung und die bewirken, wenn dieses Volk so lebt, wie Gott möchte, dass wir ein strahlendes Zeugnis sind. Ich habe das vorher gelesen von dem Licht in der Finsternis. Und dazu ist es wichtig, dass wir auch gute Werke tun. Das heißt, Dinge tun, die selbstlose Hilfe für andere sind. Wisst ihr, das ist auch etwas, was überall dort, wo das Heidentum krasser hervortritt, erschreckend in sich zusammenbricht. Jeder ist sich selbst der Nächste. Ja, wenn der krank geworden ist, Kismet. Ja, Allah hat es so gewollt, er hat ein schlechtes Karma, er ist selber schuld, kümmere ich mich doch nicht. Ja, es ist interessant, die Fürsorge sehen wir auch in Ländern wie Indien, in den Ländern des Islam. Im Islam ist es so, wenn ein Kind behindert aufwächst, dann ist es ein Fluch Allahs und am besten meidet man das Kind und die Familie und kümmert sich möglichst wenig drum, weil letztlich hat Allah es ja so gewollt, dass das Kind so übel aufwächst. Ja? Je schneller es stirbt, desto besser. Der Gedanke der Barmherzigkeit, der Nächstenliebe, der Hilfe, das ist durch das Christentum, durch die Bibel in die Welt hineingekommen. Ja? Die Heiden, die haben gesagt, was, das ist ein Krüppel, lasst uns ihn schnell umbringen. Auch die Germanen waren da nicht besser. Ja? Und so kommt es aber wieder. Ja, wir haben heute wieder Euthanasie, wir haben heute wieder moderne staatliche Programme, die letztlich, und es wird noch schlimmer werden, darauf hinauslaufen, sogenanntes unwertes Leben zu töten. Wo man einfach sagt, ja, wenn einer sozial schwach ist, dann soll er doch sozial schwach bleiben. Ist er selber schuld, fertig. Und hier, gute Werke bedeutet eigentlich Werke der Barmherzigkeit, der Nächstenliebe, die ein Zeugnis sind in einer solchen heidnischen Umgebung. Und das gehört mit zum Auftrag der Gemeinde Jesu Christi dazu. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, das ist ganz interessant, dieses Wort gut. Das heißt, schön, einnehmend, gewinnende Werke. Das heißt, Werke, wenn das andere sehen, dann sagen sie, Mensch, das finde ich ganz toll, dass so jemand so etwas macht. Ja? Gewinnend für das Evangelium. Sittlich gut, edel, ehrenhaft, lobenswerte Werke. Und dann auch brauchbare, nützliche Werke. Und Ergon, Werk, das bedeutet so wie viel Tat, Handlung, eine Arbeit, eine Tätigkeit, die sinnvoll ist. Also wir sollen gute Tätigkeiten ausführen, gute Werke und Taten tun, die sozusagen den Charakter Gottes, den Charakter Christi widerspiegeln, die unserem Nächsten nützlich sind, die etwas von Selbstlosigkeit zeigen. Und das ist, denke ich, etwas, was uns auch heute verloren gegangen ist in den Zeiten des Sozialstaats und der stolzen selbstständigen Menschen, die keine Hilfe mehr brauchen. Wenn man sich die russlanddeutschen Geschwister anschaut, die in der Armut gelebt haben in Russland, in Kasachstan, die haben gute Werke in vielfacher Weise ausgeübt. Ja? Bloß ein Beispiel, die Jugend. Die Jugend dort, die haben zum Beispiel immer den Auftrag gehabt, besucht die älteren Geschwister. Fahrt die älteren Geschwister in die Versammlung. Die sind zum Teil Stunden vorher aufgestanden, sind rumgefahren, damals noch mit Klappergefährten zum Teil oder wie auch immer, und haben die Leute geholt, haben ihnen geholfen, haben behinderte alte Omas geleitet in die Versammlung. Sie haben Krankenbesuche gemacht, sie haben Häuser repariert, sie haben Grundstücke gemäht bei Geschwistern, die zu alt geworden waren, die gebrechlich waren, die nicht konnten. Sie haben alle möglichen Hilfeleistungen gemacht. Und wenn dann ein Haus mal gebaut oder repariert werden musste, haben alle Geschwister zusammengeholfen und die Heiden, die Trunksüchtigen, die verarmten Leute drumherum haben nur gestaunt und gesagt, oh, bei den Christen, die helfen zusammen. Das war ein Zeugnis. Das hat für das Evangelium Werbung gemacht. Wisst ihr, und das gehört auch heute mit dazu. Ich habe mir manche Gedanken gemacht, auch wie können wir heute solche gute Werke tun. Manches brauchen wir heute nicht mehr unbedingt tun. Zum Beispiel Armenspeisungen waren früher da ganz wichtig. Aber heute gibt es auch noch Dinge, zum Beispiel Menschen im Leid Beistand leisten, Kranke besuchen, zum Beispiel auch praktische Hilfe, Reparaturen, im Haus was helfen, Nahrung und Kleidung vielleicht auch teilen, wo das nötig ist. Zum Beispiel auch solche Dinge wie Kinder hüten oder bei der Krankenpflege helfen. Zum Beispiel, wenn irgendwelche Verwandten mal in Urlaub gehen wollen, dass man sagt, ich guck nach eurer Mutter und helf mit, dass ihr mal in Urlaub gehen könnt. Sowas wäre zum Beispiel ein gutes Werk unter den heutigen Umständen. Dass man Hilfsbedürftige unterstützt, dass man zum Beispiel, eben wenn irgendwelche praktischen Arbeiten nötig sind, da wirklich auch mit anpackt. Das ist auch in der heutigen Zeit noch etwas, was eben ein Zeugnis für den Herrn Jesus sein kann. Und so etwas sollten auch damals diese ehemaligen Heiden tun, um einfach auch das Licht des Evangeliums auszubreiten in ihrer Umgebung. Nun, dann geht es weiter in Kapitel 3. Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alles Sanftmut erweisen. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Ja, also zu dem neuen Leben gehört auch Gehorsam dazu. Der natürliche Mensch ist von Herzen ein Rebell. Er will nicht gehorchen, er will sich nicht unterordnen, weder Gott noch Menschen. Und wenn wir bekehrt sind, dann muss diese Rebellennatur gebrochen sein. Dann müssen wir bereit sein, von Herzen zu gehorchen. Gott als erstes und dann aber auch Menschen. Vorher stimmt was nicht mit der Bekehrung. Ja? Bekehrung heißt, meine Eigenherrschaft hat aufgehört. Und dieses alte Leben hat aufgehört. Wir wollen nicht mehr unverständig und ungehorsam sein und nicht mehr in die Irre gehen. Wir haben früher als Sklaven mannigfachen Lüsten und Vergnügungen gedient. Wir sind ihnen hinterhergerannt. Wir haben unser Leben aufgeopfert dem Vergnügen. Das ist heute auch so ein Götzendienst, ein moderner unter den Ungläubigen. Und damit wollen wir brechen. Das hat aufgehört, wenn wir uns bekehrt haben. Wir lebten in Bosheit und Neid, Eigensucht, dem anderen Böses tun. Aber das hat aufzuhören, wenn wir uns bekehren, dann soll ein anderer Geist, der Geist Christi, in unserem Leben Bahn bekommen. Dann werden wir auch nicht mehr lästern, schlecht reden über andere, werden nicht mehr streitsüchtig sein. Streitsüchtigkeit ist Ichhaftigkeit, Götzendienst des Ego. Und das soll aufhören. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß, Erben des ewigen Lebens würden. Also, Gott hat etwas Neues in unserem Leben begonnen. Es ist nicht so, dass wir mit den Geboten Gottes konfrontiert würden und Gott sagt, ja, jetzt tu mal das, liebe den Nächsten wie dich selbst, sondern er gibt uns zuallererst mal die Kraft dazu, durch den Heiligen Geist, durch die Wiedergeburt. Das ist ja das Wunderbare, dass wir innerlich wirklich eine neue Natur haben dürfen, wenn wir wiedergeboren sind. Eine Natur, die sich danach sehnt und danach verlangt, den Willen Gottes zu tun und Gott zu dienen. Wir müssen es nicht aus uns selber herauspressen, denn das Fleisch kann das gar nicht. Aber wir haben den Heiligen Geist, damit wir wirklich heilig und gerecht leben, damit wir unseren Gott verherrlichen. Und Gott hat diesen Geist reichlich über uns ausgegossen. Das heißt, eigentlich hat jeder gläubige Christ bei der Wiedergeburt die Fülle des Heiligen Geistes empfangen. Nicht nur ein bisschen was, die Fülle. Denn der Geist Gottes ist eine Person, nicht irgendwie eine Kraft, die man abmessen kann. Und deshalb, es ist unsere Verantwortung, wenn wir nicht gemäß dieser Fülle des Geistes leben. Bei manchen von uns ist diese Fülle und Kraft des Geistes blockiert durch Fleischlichkeit, durch Ungehorsam, durch Sünde. Es ist nur wenig von der Kraft des Geistes sichtbar. Aber das liegt nicht an Gott. Gott hat uns reichlich den Geist gegeben. Sondern es liegt an uns, wenn wir durch Sünde den Geist Gottes betrüben, dann dürfen wir Buße tun, dann dürfen wir die Dinge ausräumen in unserem Leben, die den Herrn betrüben, und dann werden wir auch diese Fülle und Kraft des Heiligen Geistes erfahren und dürfen dem Herrn in Geist nachfolgen. Wir haben die Hoffnung, Erben des ewigen Lebens zu werden, dass wir in der kommenden Weltzeit Herrlichkeiten erben, und das darf uns anspornen, in der jetzigen Weltzeit uns selbst zu verleugnen, Bedrängnis auf uns zu nehmen, um Gott zu dienen. Vers 8, glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Also noch einmal, Gott möchte, dass wir ein Lebenszeugnis für den Herrn Jesus abgeben, nicht nur ein Lippenzeugnis. Oftmals geben wir gar kein Lippenzeugnis ab, vielleicht auch in der Ahnung, dass wir kein Lebenszeugnis abgeben. Aber eigentlich sollte es so sein, dass wir ein Lebenszeugnis abgeben durch gelebte Heiligkeit und Nächstenliebe und dass wir dann auch ein Zeugnis mit unseren Lippen abgeben können, indem wir darauf hinweisen, dass der Herr Jesus der einzige Retter ist, dass wir ihm unser erneuertes Leben verdanken. Beides sollte zusammenstimmen. Wir sollten nicht ein Lippenzeugnis ohne Lebenszeugnis haben, aber wir sollten auch nicht ein Lebenszeugnis ohne Lippenzeugnis haben. Beides gehört zusammen, und dann können wir ein Licht sein für unsere heidnische Umgebung. Nun kommt der Apostel noch auf die inneren Bedingungen auch in der Gemeinde zu sprechen. Vers 9 und 10 weist er den Titus an. Die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz meide, denn sie sind unnütz und nichtig. Hier geht es also um Irrlehrer und um ungesunde Gläubige, die offensichtlich vom Judaismus, also von dem Judentum beeinflusst waren und die anfingen, über Geschlechtsregister und irgendwelche Fragen des Gesetzes Streitigkeiten in den Gemeinden aufzurühren. Wir finden das auch im Timotheusbrief. Und diese Leute sollte man zurückweisen. Solche Streitigkeiten sollen wir grundsätzlich meiden. Ihr Lieben, das ist wichtig, denn das Fleisch neigt zum Streiten. Wir sollen klar die Wahrheit bezeugen. Wir sollen auch Argumente bringen, die Irrlehrer widerlegen, aber wir sollen nicht diskutieren und streiten. In dem Moment, wo sowas ist, müssen wir uns zurückziehen und sagen, wir wollen nicht streiten über die Dinge Gottes. Denn damit werden sie in den Schmutz gezogen, werden sie auf die Ebene von menschlichen Parteimeinungen gezogen, und das ist der Würde Gottes nicht angemessen. Einen sektiererischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Einen heretischen Menschen, so steht es da im griechischen Grundtext. Das ist ein Mensch, der Irrlehren folgt und vertritt und der auch Parteiungen sammelt hinter sich her, gemäß solchen falschen Lehren. Und das finden wir immer wieder auch in der Gemeinde Jesu Christi. Menschen, die zum Beispiel die Irrlehren der Pfingstbewegung oder die Irrlehren der Allversöhnung oder andere Dinge eingefangen haben und die nun anfangen, Anhänger zu sammeln, in biblischen Gemeinden umhergehen und Leute abspalten, hinter sich herziehen, wegziehen, die einen Parteigeist haben. Und das ist etwas Gefährliches und Verderbliches. Und wenn man Hirtendienst tut, muss man solche Leute von der Gemeinde, von der Herde fernhalten. Und das ist auch eine ganz klare Sache. Das ist nicht Lieblosigkeit, wie manche oberflächliche Christen heute meinen, nicht falsche Enge, sondern Gottes Wort sagt es ganz klar, einen sektiererischen Menschen, der von Irrlehren geprägt ist, der Leute in seine Partei sammeln will, den musst du abweisen. Der darf nicht in der Gemeinde bleiben. Er ist verkehrt und sündigt und hat sich selbst verurteilt. Also heute sagt man immer, wir dürfen nicht richten, wir dürfen, was weiß ich, Charismatiker oder andere Irrlehrer nicht angreifen. Aber Paulus sieht es völlig anders. Ja? Er sagt ganz nüchtern, wenn so jemand so auftritt, dann ist er schon selber verurteilt. Er ist ein Sünder. Du musst ihn rausschmeißen aus der Gemeinde. Und es ist wichtig, dass wir hier nicht eine falsche, fleischliche Barmherzigkeit haben, sondern dass wir sehen, die Liebe zum Herrn und die Liebe zur Herde Gottes verlangt von uns auch, dass wir Irrlehrern und solchen, die die Gemeinde zerstören, mit heiliger Entschlossenheit und Entschiedenheit entgegentreten. Alles andere schadet der Herde. Nun, die abschließenden Grüße des Apostels lest ihr auch noch. Wenn ich Artemas zu dir senden werde oder Tychikus, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, den Schriftgelehrten, und Apollos schicke eilends voraus und lass es ihnen an nichts fehlen. Die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße diejenigen, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. So schließt also der Apostel mit einem persönlichen Gruß diesen Brief. Was hier auffällt, ist eilends. Eilends wird zweimal betont. Schaut, und auch wir dürfen auf der einen Seite sehen, Gott hat nicht Eile mit uns. Er will nicht, dass wir Hektik und Hast in unserem Dienst haben. Aber trotzdem gibt es in der Endzeit ein göttliches Eilen. Ein Auskaufen der Zeit. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Wir wissen auch nicht, wie lange wir noch unverfolgt hier unser Gemeindeleben führen können. Es gibt einfach Dinge, mit denen sollten wir uns beeilen, dass wir sie vollenden, dass wir sie weiterführen, dass das, was vorrangig ist zur Erbauung der Gemeinden, auch wirklich geschieht und wir uns nicht verzetteln in tausend Nichtigkeiten und Nebensachen. Das muss ich mir auch sagen, immer wieder neu. Es ist also wichtig, dass wir die Prioritäten richtig setzen und so wie im Propheten Haggai, dass wir darin uns beeilen, etwas für den Tempel Gottes, für das Haus Gottes zu tun, solange die Zeit dafür ist. Und nicht nach unseren eigenen Häusern zuallererst schauen und schauen, dass die getäfelt sind und bei uns alles in Ordnung ist und das Haus Gottes darüber vernachlässigen. Ja, also diese Dringlichkeit, ich denke, die ist auch für uns wichtig. Noch einmal die Betonung, der vorletzte Vers, noch einmal gute Werke, damit wir nicht unfruchtbar sind. Ich denke, das sollten wir wirklich mitnehmen. Ich habe so den Eindruck, das ist bei uns Christen hier im Westen ein Stück verloren gegangen. Und der Akzent des Titusbriefes, der auch ein Endzeitbrief ist, ist ganz deutlich, praktiziert euer Christsein in Nächstenliebe. Lasst euer Licht scheinen vor den Menschen, sagt der Herr Jesus. Ja, verbergt es nicht unter dem Bettgestell, sondern lasst es leuchten vor den Menschen, damit sie Gott preisen, damit das Evangelium empfohlen wird durch euer Leben in Nächstenliebe. Ich kann das nur einfach so weitergeben, auch an mich selber, wo ich auch fragen muss, wo kann ich da mehr tun, um ein Zeugnis für den Herrn zu sein. Aber es ist offensichtlich, wie stark der Geist Gottes in diesem Brief diese Betonung legt. Lasst uns nicht unfruchtbar sein für unseren Herrn, sondern wirklich zu seiner Ehre leben. Und dann wird uns auch das gelten, was am Schluss gesagt wird, die Gnade sei mit euch allen. Amen.